Wunderschönen guten Tag, guten Morgen, Merhaba, hallo, Nabend oder einfach auch nur unabhängig von eurer Zeitzone ein saftiges Moin in die Runde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alman Arabica und ich bin natürlich nicht hier und werde die ganze Zeit alleine in meinen Bart muscheln, sondern ich habe mir auch Karl mitgebracht. Er sitzt gerade auf meiner Schulter, wie in so einem Papageienkostüm. Und wird jetzt einfach, wir nehmen jetzt so auf. Ne? Wir haben ich habe jetzt so ein Gerüst, also so ein Harnisch förmlich, wo er sich oben reinsetzen kann. Das ist so ein bisschen modelliert, veränderter Kamerahalterung. Und da sitzt er jetzt drauf. Seitdem Karl Fitness macht, wiegt er auch nur noch 30 Kilo. Und das kann ich easy stemmen.
Easy. In medias res mal diese Eier.
Ja, so ein Ding ist das, hallo Karl, wie geht's dir?
Hallo, mir geht es gut, den Umständen entsprechend besser.
Ja. Den Umständen entsprechend besser. Bevor du mir sagst, was besser ist, kurzer Podcast-Fact. Ich habe Karl vorhin vor der Aufnahme schon gesagt, habe ihn gefragt, wie es ihm geht, und er sagt gut. Und ich habe ihn gerade nochmal gefragt, obwohl ich wusste, dass es ihm gut geht, einfach nur, damit ihr das auch hört.
Genau.
Kurzer Podcast-Fact.
Ist ein Podcast-Fest, der Fact, der aber auch sehr wichtig ist, weil wir überprüfen immer, ob wir schlechte Nachrichten zu euch bringen. Wir bringen immer nur die besten Nachrichten bei Alman Arabica.
Genau, tatsächlich ist der Podcast eigentlich doppelt so lang, weil wir vorher das Vorgespräch, wir trainieren, das ist geskriptet.
Ja, das ist ja klar. Ne? Das hat mich übrigens tatsächlich, glaube ich, eine der meistgefragtesten Fragen, ob wir das skripten. Und ich kann euch sagen, wir hatten eine Folge, die war geskriptet, so ein bisschen. Und das war die allererste.
Erste.
Und das war eine Katastrophe.
Und die war schlecht.
Ja, ja.
Die war schlecht. Da haben wir uns so aufgeschrieben und so. Und dann haben wir gemerkt, ey, wir sind Streamer, wir reden den ganzen Tag nur
von
Blödsinn in unserem Stream.
Was für ein Unsinn. Einfach
genauso.
Einfach anstellen und reden. Einfach ohne reden auch. Und so ein Ayran aus so einer Zapfmaschine.
Ja, wir sind einfach, weiß ich nicht, also das flutscht hier einfach raus. Immer wenn ich anfange hier im Podcast mit Karl zu reden, habe ich das Gefühl, öffnet sich auch mein Rektum und ich muss auf Toilette. Das fließt einfach raus.
Ja, ist wie der Kaffee und die Zigarette am Morgen nach der Kirmes.
Ja, es schafft einfach Raum für mehr.
Ja. Macht Lust auf mehr und schafft Raum für mehr.
Ja.
Ja, war eine sehr interessante Woche.
Ich wollte gerade fragen, dir geht's besser. Was ist denn los gewesen?
Nee, gar nichts. Mir geht's gut. Und ich wollte einfach besser sagen, um mysteriöser zu wirken. Wenn man sagt, mir geht's gut, dann sagen alle, ja komm, es ist halt die Standardantwort. Oder wenn man sagt, mir geht's besser, überlegen sich die Leute, aha.
Oh, da war irgendwas los. Ja.
Nee, genau. Mir geht's einfach. Es ist einfach wie immer. Das Leben düpfelt so vor sich hin und man profitiert davon, genau.
Genau. Das verstehe ich auf jeden Fall. Was ist denn, du hast gesagt, die Woche war krass.
Ja, die war, also ich fand, wir haben sehr viel Content begutachten dürfen letzte Woche, den ich sehr interessant fand, ja.
Okay, alles, ja, letzte Woche letzte Woche war die 13-Frage-Woche.
Auch, ja, auch.
Die 13-Frage-Woche und die Parabelritter-Woche war auch.
Ja, das Parabelritter-Gespräch, dann 13 Fragen und viele andere Schmankerl, die noch so auf uns zugekommen sind. Aber die beiden Sachen, die waren schon mal way too krass.
Ja, ich...
Also way too krass.
Wir haben ja die 13-Fragen-Reaktion parallel gemacht.
Parallel in unseren
Streams.
Nahezu parallel,
nahezu parallel. Und ich habe immer Clips von Zuschauern geschickt bekommen, so: Ey, Karl hat einen Clipper nicht gerichtet. Und dann habe ich zu den Clips geguckt. Und dann hieß es aber: Also, Stay, ist eigentlich Nachricht an dich. Gott sei Dank bist du da nicht hingegangen.
Oder das wäre eine Katastrophe geworden. Ich habe am Ende war ich mir sehr sicher, dass du dich vielleicht beim Öffentlich-Rechtlichen entschuldigen solltest.
Ja. Also, weiß ich nicht, ob ich das gemacht habe. Ich habe gesagt, eigentlich haben sie mir einen Gefallen getan, indem sie mir abgesagt haben, und dass ich da nicht hinterhergegriffen habe.
Das war ja furchtbar. Diese Anna, die war ja wirklich furchtbar. Für die Leute, die es nicht wissen, es gab eine 13 Folgen Episode über die Frage, ob man die AfD verbieten sollte oder nicht.
Ah.
Und es war ein absoluter Clusterfuck. Du hattest
Fiebertraum tatsächlich.
Du hattest wirklich zweimal, also die Gegenseite war ganz wild. Die erstmal über Anna müssen wir glaube ich nicht sprechen. Anna war glaube ich einfach Ich weiß nicht, du hast mir erzählt und die Löwenherz, so heißt die auf Twitch, die war dann auch bei mir.
Die Leonie,
die war auch bei mir, die war bei dir und bei mir im Chat und hat Insights gegeben. Und anscheinend war das bei ihr auch so wie bei dir, dass da ein Vorgespräch geführt worden ist und dass man da schon mal im Vorhinein so ein bisschen geguckt hat, okay, was könnte dieser Mensch jetzt wohl zu diesem Thema zu sagen haben und passt das dann in die Sendung, was ja durchaus Sinn ergibt.
Ja.
Und ich frage mich, ob das bei Anna auch passiert ist, weil wenn das da passiert ist, dann muss ich das Öffentlich-Rechtliche wirklich fragen, sag mal, was raucht ihr eigentlich aus der Glühbirne?
Ja, also kurz zur Einordnung, um das mal für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, 13 Fragen hat so ein AfD-Verbots-Fragenvideo, sollte die AfD verboten werden oder sollte ein Verprüfungsverfahren angestrebt werden? Und dann haben sie natürlich wieder Extremparteien reingesetzt, also eigentlich haben sie nur eine Extrempartei reingesetzt, das ist die Gegenseite, aber eigentlich gab es nur zwei Personen der Gegenseite. Es gab diesen Politikwissenschaftler, bei dem ich erstmal grundsätzlich in Frage stellen möchte, ob diese Berufsbezeichnung oder dieser Titel gerechtfertigt ist.
Ist der Prof von meinem Cutter übrigens.
Ja?
Ja, kein Scheiß.
Was?
Ja, ist kein Scheiß.
Der ist Professor?
Ja, der ist wirklich, also der ist wirklich eine große Nummer in Deutschland.
Also, ich habe den Metzger genannt die ganze Zeit, weil ich seine Berufsbezeichnung so erfunden fand.
Ja, aber ist der Prof von einem Cutter. Also, I know he's real.
Das ist ja lustig.
Ja.
Okay, dann muss ich die Realität auch anerkennen, dass es wirklich akademische Bildungsabschlüsse kaum noch eine Bedeutung haben.
Und auch der Satz, geht auf deutsche Unis und werdet keine Dummies, auch der stimmt eigentlich und nur bedingt.
Nee, nur bedingt, nur ein bisschen. Und dann gab's die Anna Scherer und die ist halt Anna-Maria Scherer. Und das ist so die...
Die ist schwarz
also übrigens, das ist,
so, das ist, nur dass ihr es wisst.
Das ist die einzige schwarze eingeladene Teilnehmerin, die die als Influencerin für die junge Freiheit Content macht auf Basis eines AfD-Abziehbilds. Und genau die gleichen Argumente hat sie halt da mitgebracht. Und ich glaube, du kannst ja gleich mal sagen, was dein Lieblingsmoment war mit ihr. Also was ist in Erinnerung geblieben nach diesem Video?
Dass Anna überhaupt nicht wusste, zu welchem Thema sie überhaupt da ist. Sie wusste das einfach gar nicht. Die war wie so eine rechtsextremistische Schallplatte, die man da hingestellt hat und die einfach ihr Programm abgespult hat. Das Ding ist, die junge Freiheit, ne? Wie man überhaupt jemanden der jungen Freiheit da einladen kann, ist eine wilde Sache. Ne? Wir wissen ja alle, du bist ja voll drin in der deutschen Medienlandschaft. Ne? Also da muss ich dir auch wirklich ein Lob aussprechen. Die Daily Videos, ne, Meinungsmacher auf dem YouTube-Kanal Meinungsmacher sind wirklich tipptopp. Ne? Das ist ein absoluter Mehrwert, den ein YouTuber oder ein Influencer bietet, weil alles, was Day da macht, ist einmal im Stream die Nachrichten zu lesen und zwar begleitet. Und das ist so wichtig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie wichtig das ist. Aber wenn man so ein bisschen drin ist in der Newsbeschaffung oder in der Aufarbeitung von Tagesnachrichten,
dann kennt man die junge Freiheit.
Dann kennt man die junge Freiheit. Und die junge Freiheit ist so das Sprachrohr der neuen Rechten. Also die ist im besten Fall schwer konservativ und in den schlimmsten Fällen halt einfach offen rechtsextremistisch. Ja. Wie man als öffentlich-rechtlicher Sender oder als öffentlich-rechtliche Sendung eine Journalistin oder Influencerin, Journalistin ist sie nicht, eine Influencerin der jungen Freiheit einladen kann, ist bar meiner Vorstellungskraft. Ich verstehe es nicht.
Ja, also die, ich hatte mehrere Momente, wo mir halt einfach die Kinnlade runtergefallen ist. Und ich hatte einen unterhaltsamen Moment und ich hatte einen richtig schlimmen Moment. Der schlimme Moment kam am Anfang, relativ am Anfang, der unterhaltsame Moment so gegen nach zwei Drittel des Videos. Ich fange mal mit dem schlimmen Moment an. Den schlimmen Moment fand ich, als sie offen behauptet hat, ohne Widerspruch und korrekte Einordnung, dass der Verfassungsschutz politisch gesteuert ist.
Genau.
Und ich meine, politisch gesteuert wie von wegen, die SPD kontrolliert den Verfassungsschutz und die suchen sich ihre Gegner aus und dann werden die halt mundtot gemacht. Und dann gab es so eine Einblendung. Und diese Einblendung hat dem nicht widersprochen, sondern die haben gesagt, ja, der Verfassungsschutz untersteht dem Innenministerium. Und das reicht nicht, um diese falsche Aussage korrekt einzuordnen.
Nein.
Der Verfassungsschutz, es gibt da eine Struktur, damit man einfach nicht Kontrollmechanismen hat, sondern einfach damit, dass es eine Zugliederung gibt. Das ist ja auch eine Finanzierungsfrage. Und wenn man diese Gliederung anguckt, dann untersteht das dem Innenministerium. Was aber wichtig zu sagen ist, ist, dass die Innenministerin, in dem Fall Nancy Faeser, nicht zum Verfassungsschutz geht und sagt, kontrolliert den mal bitte. Oder die SPD mit dem Inhaber des Ministeriums.
Macht da nichts.
Das passiert natürlich nicht. Und es gibt auch keine Belege dafür, dass das existiert. Also jetzt zu sagen, ja, dann gib doch mal Belege dafür, dass das nicht existiert. Digga, es gibt keine Belege dafür, dass das existiert. Es gibt nichts zu entkräften. Genau. Das passiert nicht.
Das ist eine in den hohlen Raum geschissene Aussage, die nicht richtig gestellt worden ist. Und die in den Köpfen von
absolute Katastrophe.
Von Rechtsextremen und anderen Verschwörungsideologen einfach fest manifestiert ist. So, ich kann euch mal ein paar Fakten nennen, die tatsächlich existieren. Die junge Freiheit ist ein Haufen, der von einem Typen geführt wird, der Chefredakteur heißt Christian Fuchs. Und das ist ein alter Hase im Rechtsextremismus. Der Typ war in der deutschen Arbeiterjugend. Also und wenn ich sage deutsche Arbeiterjugend und ihr euch denkt, Moment, das hört sich ein bisschen gefährlich nach DAP an und ein bisschen gefährlich nach Hitlerjugend und so. Ja, genau, das war das. Das war eine Hitlerjugend, ne? So eine NSDAP-Hitlerjugend einfach. Der war bei den Republikanern, wenn wir über Parteien sprechen, und ist jetzt Fördermitglied bei der AfD. So, das ist der Chefredakteur.
Ja.
Man kann sich vorstellen, dass damit die Ausrichtung der Zeitung ein bisschen klar wird. Wenn ich jetzt, und ich will das nochmal wiederholen, der inhaltliche Mehrwert, den dieser Mensch da geboten hat, den dieser Anna da geboten hat, der war nicht da. Und das hätte man herausgefunden. I'm done doing defense for the öffentlich-rechtlicher. Ich bin wirklich fertig damit. Weil man muss das herausrecherchiert haben können. Das ist unmöglich, wie man das nicht weiß. Wenn man sich auch nur 3 Sekunden mit diesem Schmierblatt beschäftigt, dann weiß man das. Ja, ja. Dann weiß man, dass das ein ehemals vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem bezeichnetes Schmierblatt gewesen ist und dass man da wirklich niemanden von einladen sollte. Und jetzt kommt's erst recht keine Schwarze. So, wie habt ihr es eigentlich geschafft, diesen einen Menschen dahin zu stellen, wo man auch als so, da waren ja, auf der Gegenseite standen ja, würde ich eher sagen, linksliberale Leute. Das war tatsächlich.
Also Schröder, ich würde Florian Schröder als sehr liberal noch
einstufen. Schröder jetzt vielleicht nicht linksliberal, aber zumindest schwer liberal und links geneigt. Ne? Links der Mitte liberal, und Leonie auf jeden Fall linksliberal. Und das sind beides Menschen, die würden niemals ihr Wort, ihren Ton oder ihr Wort in der Art erhöhen, wie es angemessen gewesen wäre, einfach weil sie schwarz ist. Und das hätte man wissen müssen, da hätte man mit rechnen müssen. Und deswegen blieb auch sehr, sehr viel von dem, was sie dort gesagt hat, völlig ohne Widerspruch. Man hat diese Anna da so ein bisschen behandelt wie ein Kleinkind. Der Moderator.
Wie ein kleines Kind.
Der Moderator hat sie so ein bisschen behandelt wie eine Sechsjährige. Und wie man sie hätte behandeln müssen, ist eben nicht wie eine Sechsjährige, sondern wie eine erwachsene Frau, die rechtsextrem ist und die schwurbelt. Und Scheiße erzählt.
Ja, absolut. Und das, also auf jeden Fall war das so der erste, wo ich, das war schwer. Also das nehme ich dem Format auch übel, muss ich sagen. Same. Das habe ich, glaube ich, auch kommentiert. Das nehme ich dem Format wirklich übel, weil das ist, die hat halt mehrfach die Chance gehabt, so lange Monologe zu führen in Dialoge mit dem Moderator, der dann halt versucht hat, Fragen zu stellen oder Dinge zu hinterfragen, aber eben auch nicht widersprochen hat. Und spätestens oder frühestens bei dieser Verfassungsschutzscheiße oder dem Misstrauen gegenüber dem Bundesverfassungsgericht. So, what the fuck?
Ja.
So, das Bundesverfassungsgericht einfach in Frage gestellt. Are you kidding me? Und ich glaube nicht, dass es an dem Gericht liegt, sondern eher an der Verfassung. So, das ist halt so, what the fuck?
Ja.
So, was ist los? Warum? Da muss sofort interveniert werden. So, da muss sofort interveniert werden. Es gibt keine Indikatoren für das, was sie gesagt hat. Das gibt keine, ne, das ist alles, das nehme ich dem Format sehr übel. Also wirklich sehr, sehr übel. Besonders, weil ich weiß, und das ist noch schlimmer, weil ich weiß, dass es ein Vorgespräch gab. Ich weiß es. Da hat sich jemand hingesetzt und eine halbe Stunde oder 40 Minuten, bei mir waren es zwischen so 35 Minuten oder so, und intensiv gesprochen, um herauszufinden, wie das Portfolio aussieht, was das für eine Person ist, was die denkt, ne? Was da los ist. Und ich habe das Gespräch, fand das als sehr gut. Die Person, mit der man gesprochen hat, hatte aber nichts mit den Kameras dazu, also mit den Kameras zu tun. Das war eine Person, die einfach dafür da war, diese Bewertung der Vorgespräche zu machen. Und bei mir lief das sehr gut. Und darum wurde ich ja initial auch angenommen, um dann irgendwie ausgeladen zu werden. Aber jetzt lassen wir das mal dahingestellt, haben wir schon drüber gesprochen.
Und ich weiß, warum. Es gibt eine von zwei Möglichkeiten, warum du ausgeladen worden bist. Ist ja auch keine Verschwörung oder so. Ich sag's jetzt ganz offen heraus. Vielleicht hast du ja die gleichen Gedanken oder hast du schon ausgesprochen. Ja. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber für mich ist sehr, sehr klar. Eine von beiden Sachen ist passiert. Entweder jetzt kommt Good Faith, die Good Faith-Variante, die aber auch Bad Faith ist, weil es eine dreckige Entscheidung ist. Diese Anna hat so spät zugesagt, dass man dann ein bisschen rumrotieren musste, wen man da gegenstellen kann. Und dann hat irgendeiner der Redakteure hat dann gesagt, also guck mal, dieser Stay, der ist schon sehr meinungsstark und der ist schon sehr laut auch. Und den wirst du wahrscheinlich, wenn du den mit Inhalten wie den von Anna konfrontierst, wirst du diese Sendung verlieren. Dann wird diese Aufnahme einfach aus den Fugen geraten. Weil du hast genug Manieren, um da jetzt nicht bösartig auszurasten. Ich vermute, das Realistischste wäre gewesen, dass du nach einer halben Stunde einmal gegangen wärst.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Das wäre wahrscheinlich, ja. Das war so meine Realistin. Man kann natürlich immer ein bisschen rummimen, so, der wäre in den Hals gesprungen oder du wärst da in Handschellen rausgegangen oder so. Das ist ja alles ganz nett, ne? Kann man ja alles sagen. Ich kenne dich halt gut genug, um zu wissen, du hast genug Manieren, um dann einfach nach einer halben Stunde zu gehen und zu sagen, wisst ihr was, mir ist das jetzt so dumm, auf Wiedersehen. Das wäre wahrscheinlich viel eher passiert. Und das wusste man und deswegen hat man nicht ausgeladen. Das wäre ziemlich dreckig, wenn das der Grund wäre, aber ist eine Möglichkeit. Der andere ist, Florian Schröder hat einfach nach dir noch zugesagt, nachdem er erst so ein Fragezeichen hatte.
Das glaube ich auch.
Und dann hat man gesagt, okay, wir können uns halt einen weißen alten Mann erlauben und das ist Florian Schröder und deswegen ist der ausgeladen.
Ja, das ist auch eine Idee, die ich hatte, ob das, also ich meine, damit, ich habe mit diesen Begründungen alles kein Problem, wenn man ein diverses Meinungsbild zeigen will, ist das ja okay. Damit habe ich kein Problem, weil das auch ein Anspruch ist, den ich habe, ne? Also ich habe auch einen Anspruch an ein diverses Meinungsbild und man sollte nicht über Leute reden, sondern versuchen dann irgendwie, wenn es sie betrifft, auch irgendwie mit ihnen, abgesehen, Ausnahme sind halt Faschisten und Rechtsextreme.
Es ging um Diversität, nicht um diverses Meinungsbild.
Genau.
Man wollte jemanden mit einer Regenbogenflagge und man brauchte jemanden mit Migrationshintergrund. Und dann hatte man auch Platz für einen weißen Deutschen.
Ja, und Diversität, auch das finde ich erstmal grundsätzlich okay.
Ich auch.
Das ist erstmal okay. Das Problem ist das Wie. Damit habe ich immer noch ein Problem.
Genau, ich auch.
Und da komme ich nicht drüber hinweg. So, das ist auch ein bisschen schade tatsächlich. Weil Zusagen und dann Absagen, das finde ich nicht okay. Weil wenn man absagt und sagt, ey, wir wollen eine diverse Positionierung von den Leuten, die wir haben, auch was Sexualität angeht oder was einfach was Identifizierung angeht, so, das ist okay, da sage ich, ey, voll cool, dass ihr euch darüber vorher Gedanken macht, bevor ihr mir zusagt, finde ich voll gut von euch. Ne? Das
richtig.
Das klingt nämlich so, als würdet ihr euch tatsächlich ehrlich Gedanken machen und das nicht ein Afterthought ist. Ne? So wie Joanne K. Rowling Charaktere aus ihrem Roman mal homosexuell oder transidentitär macht, wenn sie Bock drauf hat. So, genau. Das ist kein Afterthought. Aber genau das ist eben passiert. Und ich muss sagen, einen kleinen Zusatz habe ich aus der Perspektive, was hätte ich gemacht, wenn das passiert wäre. Und du hast, glaube ich, gesagt, in dem Clip, den ich gesehen habe, du hast gesagt, ich kann verstehen, warum es gut ist, dass ich da nicht war, weil das hätte nach hinten losgehen können, wenn ein 2x2 Meter großer ostdeutscher Mann auf eine schwarze Person eintritt in einem öffentlich-rechtlichen Sinne. Habe ich auch sehr gelacht.
Ostdeutscher Antifaschist tritt Schwarze im Öffentlich-Rechtlichen nieder.
Ja.
Wäre eine beschissene Schlagzeile gewesen.
Wäre eine richtig unangenehme Schlagzeile gewesen, tatsächlich. Tatsächlich dachte ich mir, viele haben gefragt, was hätte ich gemacht? Und ich glaube, meine Position ist, ich hätte definitiv Anna Scherer einen Trottel genannt.
Ja.
Mindestens. Vielleicht mehr, aber ich glaube, Trottel ist total fair. Ich glaube, das wäre es mir rausgekommen. Und ich hätte den Moderator einen Trottel genannt.
Ja.
Also dieses Format.
Und du hättest ungefähr 250.000 Mal gesagt, come on! Ja. Das hätte man nach jedem Satz von Anna hätte man das so laut gehört.
Ja.
Ich hab's genau im Kopf, wie du das gesagt hast, wenn das so wiedergekommen wäre. Ja. Und nach einer halben Stunde wärst du einfach gegangen und hättest gesagt, wisst ihr was, Freunde, mir ist das hier zu dumm. Ich soll ja jedes Mal, wenn ich widerspreche, einen Schritt zurückgehen, kann ich auch einfach raus.
Weißt du? Dann kann ich auch. Dann machen wir es so, ich gehe jetzt zurück und verlasse einfach das Gebäude. Ja. So. Und das ist eine gute Sache. Das ist auch wäre nicht das erste Mal, dass passiert wäre. Es gab sowas schon mal in einer Debatte von Transidentitären und Transidentität bei 13 Fragen. Da war auch schon mal so eine Situation, wo eine Person gegangen ist dann. Aber das Problem ist, wenn das alles passiert wäre, also wenn ich da gewesen wäre und wir die ganzen hypothetischen Szenarien, die wir gerade konstruiert haben, passiert wären, man hätte es im Video eh nicht gesehen.
Nee.
Man hätte es nicht gesehen. Man hätte mich reinkommen sehen und dann hätten die da ein Statement gemacht und gesagt, ja, der Stay, der hat sich übrigens nicht so gut gefühlt, sein Bauchi hat wehgetan und der ist gerade gegangen, weil er hat Stimmdurchfall bekommen. Und dann wäre das so ein bisschen so versucht worden darzustellen und dann, weil der Parabelritter nach dem Gespräch mit ihm, dann können wir gleich sicherlich auch nochmal drüber reden, der Parabelritter hat mir nämlich gesagt, dass die da erheblich mit dem Schnittwerkzeug zurecht sind.
Ja,
so.
Und der hat mir ja, also wenn es, ne, jetzt mal in medias res, ne?
Bruder.
Jetzt mal in medias res. Wenn das stimmt, was Alex da gesagt hat, dass er selber eingeladen gewesen ist zu dem Thema Kunst und Künstlerin trennen, allgemein. Und dann dort stand und gemerkt hat, okay, das geht jetzt hier nur um Rammstein. Das ist schon wirklich das Mieseste, was man hat machen können.
Ja, wir hatten ein Gespräch zueinander und er meinte, das war eigentlich ein ganz anderes Thema und ja. Es ging irgendwie nur um Rammstein und hat er sich gar nicht drauf vorbereitet. Nee,
kann man ja auch gar nicht, weil er dann, also wenn er
das
so.
Das muss ich aber auch Anna Scherer zugute halten. Vielleicht haben die vom Öffentlich-Rechtlichen gesagt, wir wollen eigentlich mal darüber reden, was Hitler gut gemacht hat.
Ja.
Und die hat sich dann da vorbereitet und ist dann überrascht gewesen, als es dann doch irgendwie um AfD-Verbot ging.
Ja.
Ja, das war auf jeden Fall sehr schwierig. Und ich wollte noch eine Sache hinzufügen. Mein lustigster Moment war, wo ich wirklich gelacht habe, oder wo auch im Nachhinein nicht immer
ein bisschen schmunzeln muss, wenn ich darüber lache. Das war wirklich die witzigste 13-Fragen-Folge, die ich je gesehen habe. Ne? Inhaltlich mit einer der schlechtesten, aber.
Ja, als sie gesagt hat, das kann doch nicht sein, ihr könnt doch nicht alle nicht fürs Abschieben sein. Und ich dachte so,
bin ich die Einzige? Bin ich die Einzige?
Das ist richtig weird. Dachte so, okay, Anna, was machst du?
Ja.
Was ist los? Ist alles okay? So, das war so ein bisschen so, what the fuck is happening? Was ist los?
Ja, und diese Side-Informations, die dann so gedroppt worden sind, die fand ich dann auch sehr erfrischend. Zum Beispiel, dass sich die Gegenseite dann auf keinen Kompromissvorschlag hat einigen können, weil Anna wohl wutentbrannt um sich geschrien und um sich getreten hat.
Ja, das muss ich auch sagen, als der Politikwissenschaftler vorgekommen ist und gesagt hat, ja, wir konnten uns leider nicht einigen und dann so, ja, wir würden, also wahrscheinlich, weißt du, wie das abgelaufen ist? Ja, wenn das Bundesverfassungsgericht feststellt, also wenn die beispielsweise, wenn 20 AfD-Politiker dabei Videoaufzeichnung gibt,
ja.
oder Anna Scherer hat das aufgenommen über einen TikTok-Account, als sie da rumgelaufen ist, und die treten in Syrer zusammen, dann könnte man ja eventuell über ein AfD-Verbot nachdenken, oder Anna?
Und sie, nö.
Das glaube ich nicht.
Wenn die AfD Auschwitz wieder aufmacht, wenn Birkenau wieder steht, können wir dann über ein AfD? Nein.
Nein.
Bin Nein, ich
das
nicht,
betrifft ja nicht die ganze Partei.
Das betrifft ja nicht die gesamte Partei. Das ist ja
ist eine demokratische Partei.
Ja. Und auch, dass sie gesagt hat, dass sie die CDU nicht wählt, weil sie zu links ist. Das fand ich auch, ich hätte gerne die ungeschnittene Version von dieser Aufnahme.
Ja, oh Gott, was würde ich dafür tun?
Ich grüße gehen aus.
Also ich sage, pass auf, wir machen jetzt hier, wir liegen zusammen. Wie viel? 1.500 von dir, 1.500 von mir?
Mach mal.
Okay, 3.000 Euro.
Liebe Leute von Funk. Lass 2.500 machen, dann machen wir 5.000 insgesamt. Wenn wir die ungeschnittene Version zur Reaction vorgelegt bekommen, dann spenden wir 5.000 von Alman Arabica an guten Zweck. Könnt ihr euch aussuchen, welchen?
Entweder das oder wenn es einen Redakteur gibt, der da gerade unzufrieden ist, weil das alles so nicht so gut läuft und der hat irgendwie einen USB-Stick dabei.
Snowden.
Und der schafft es, unser persönlicher Snowden-Moment. Und er schafft es, diese ungeschnittene Reaktion aus dem Büro von Juschück.
Ist das ein Aufruf zur Straftat? Ich bin immer vorsichtig nach dem Aufruf zum Wahlbetrug. Weil da hast du ja auch mit zu kämpfen. Das wird dir ja auch vorgeworfen.
Da habe ich auch mit zu kämpfen, tatsächlich.
Die Leute wissen, die denken sich einfach nur, die Linken auf Twitch, die machen alles Gleiche. Nee, da gibt's wirklich Unterschiede. Und auch gerade bei uns beiden gibt's auch noch Unterschiede. Ich war der mit dem Wahlbetrug.
Das war also
Stay ist der mit dem Aufruf zur Straftat, dass Dinge aus der Redaktion
von Büro des Öffentlich-Rechtlichen. Des Öffentlich-Rechtlichen. Genau. Also, naja, aber das ist ja nicht schlimm. Die sind ja auch gegen das Öffentlich-Rechtliche. Also die sagen, genau, die sollen auch scheiße eigentlich nicht. Also wenn es Möglichkeiten gibt, das Original, die ungeschnittene Fassung zu sehen, dann würde ich mich finanziell eine anonyme Bitcoin-Transaktion. Anonyme Bitcoin, auch in Bar, wir treffen uns in Berlin. In Bar. Irgend so ein Rucksack, ne, so auf, wir machen das alles. Wird ausgehändigt und dann gibt's da das Videomaterial für.
Ich habe auch Leute in Berlin, die das übergeben könnten, aber dann kommt nicht die Summe kommt dann nicht voll an. Ja. Aber die Leute kommen voll an.
Also da würde ich wirklich einiges für geben. Das würde ich, um das zu sehen, wäre wirklich wild.
Ja,
denn da würde hundertprozentig gewinnen. Auch Leonie, die Grüße gehen raus an dieser Stelle, die mehrmals geschrieben hat, dass man nicht gesehen hat, wie ihr das Gesicht entglitten ist, als sie diese Statements gemacht hat, dass es schade ist, dass man das nicht sieht.
Ja, aber ich frage mich, wie hat es bei der Einzige, wo ich, also guck mal, ich hatte das Gefühl, Florian Schröder ist ja sowieso ein sehr besonderer Mensch. Ne? Also ich mag den, also ganz ehrlich, ne, ich mag Florian Schröder.
Ja, ich finde ihn auch cool.
Ich finde den ganz erfrischend, aber auch langweilig, weil er hat so eine. Ich bin einfach zu weit, um zu sagen, ja, wenn du halt mit Martin Sellner versuchst, vernünftige Gespräche zu führen, dann weißt du, aber trotzdem ist Florian Schröder jemand, mit dem ich gerne mal einen Mate-Tee trinken würde und schnacken würde, weißt du, so, ich glaube, das ist ein richtig cooler Hänger, mit dem man sehr interessante Gespräche führen kann, und ich mag den auch einfach insgesamt, ne, und der ist halt eher so, der ist auf jeden Fall links der Mitte. Der ist gesellschaftlich zumindest, ist der sehr linksliberal eingestellt, hat sehr angenehme Meinung, sehr toleranter Mensch, sehr intelligenter Mensch. Und ich werde dem auf den Kokswitz, den er am Ende von seinem Gespräch mit Reichelt gemacht hat, das ist einer ein Banger gewesen, kompletter Banger.
Ich finde das mit dem Nazi fand ich viel witziger tatsächlich.
Ja. Als er den Nazi genannt hat und dann zum Koksen aufgerufen, das fand ich so witzig.
Oh mein Gott, das ist
komplett also wirklich, hops genommen.
Ja, Gag. Wahnsinn.
Mega witzig.
Wahnsinn.
Und ich fand ihn auch immer, ich habe den so richtig wahrgenommen erst in seinem Podcast mit Sailor Sumunchu. Das waren immer so die Dinge, wo ich dann wirklich viel von ihm mitbekommen habe und wo ich gemerkt habe, ey, der Junge ist intelligent. Also ist ein sehr intelligenter Mensch. Und dann der Name ist mir entfallen, aber der auf jeden Fall ein Akademiker, ne? Ein linker Akademiker, der da stand und der brutal Ahnung hatte von allem, was so in Sachen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft passiert, so sehr, sehr schlauer Mensch, aber auch sehr emotionslos in meinen Augen. Ne? So einfach ein sehr kalkulierter, sehr intelligenter Mensch. Und da hattest du Leonie da und Leonie hat ja auch nie Gegensprech geleistet, alleine weil sie schwarz. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die war, glaube ich, sehr überfordert damit, dass da eine Schwarze steht, die sagt, nee, also Abschiebung ist schon das Beste, was man machen kann, ne? Also muss man schon.
Ja, das ist wirklich ja schon mal, komisch.
So, das war sie, glaube ich, einfach brutal komisch. Überfordert mit. Und damit hattest du niemanden, der da so wirklich in der Lage ist, jetzt mal Gegensprech zu leisten. Und du hast dann diese weirde Situation gehabt, wo der Moderator sich in der Verantwortung gefühlt hat, da jetzt was zu machen. So, weil kein anderer es anscheinend gemacht hat. Und der Moderator war unglaublich schlecht in dem, was er da gemacht hat. Das war unglaublich mies. Ich weiß nicht, ich weiß ja, dass ich kenne ja so ein bisschen die Art, wie die bei Funk moderieren müssen, ne? Von diesem Mixtalk und von ganz, ganz vielen anderen Situationen, wo man das mal so live mitbekommen hat. Und die sind halt immer so krampfhaft, so, die müssen halt, ich habe das Gefühl, das müssen so meinungslose
so Quallen sein.
Das ist dieses, ja genau, das ist dieses Journalist, dieser ja. Die journalistische Idee von keine Partei zu ergreifen.
Genau, so Quallen einfach, ne? So,
ja, so.
So Quallen mit.
So, mit die, genau, die, so ein Reiskeks, so ein journalistischer Reiskeks.
Ja,
Reiskeks
ja,
so Geschmack. Ohne Geschmack, ja. Aber Konsistenz ist ein bisschen da.
Ja, und auch in der Diät ist scheiße, ne? Man will die eigentlich nur in der Diät haben, aber auch in der Diät ist scheiße und du pimpst das dann meistens immer noch mit 3 Löffeln Nutella, weil ansonsten kriegst du die Kacke halt nicht runter. So eine Qualle steht dann da und wahrscheinlich muss er wie so eine Qualle da stehen. Und dann hat er sie halt behandelt wie eine 6-Jährige. So nach dem Motto, wir brauchen doch ein gemeinsames Fundament. Come on. Welches hypothetische Szenario kann ich jetzt noch irgendwie kreieren, damit du einfach nur sagst,
damit du ja sagst, ja.
So das,
ja.
Und das war unangenehm und noch unangenehmer, dass die das alles drin gelassen haben. Und noch unangenehmer, wenn ich mir vorstelle, dass da wahrscheinlich noch viel weiteres rausgeschnitten worden ist. Das war einfach mega mies, weil ich denke, dadurch, dass man sie so nett quasi, man hat sie ja sehr nett behandelt in diesem Schnitt, legitimiert man das so ein Stück. Also mir hat da einfach der Gegensprech gefehlt. So, da war das, sie ist ja wirklich, diese Anna ist ja wirklich eine Verschwörungsideologin einfach. Die steht da ja einfach und hat ihren rechtsextremistischen und bedient
ganz klar rechtsextreme Narrative, ganz klar, ja.
Rausgekotzt. Und keiner hat irgendwie mal dagegen was gesagt. So, wenn man Anspruch hat, ne, ich sag das jetzt ganz ehrlich, wenn man Anspruch hat, dann steht die gar nicht erst da. Wenn da vielleicht ein Fehler passiert ist und die dann da steht, schneidet man die komplett raus. Das könnt ihr machen. Wenn ihr sowieso so viel schneidet, schneidet einfach alles raus, was die gesagt hat. Lass die vielleicht 2 Sachen sagen, um so ein bisschen einzuschätzen, was das für ein Trottel ist, und dann schneidet den Rest raus. Ja. Weil welchen Mehrwert hat sie denn geboten? Das war einfach humoristisch wertvoll. Wenn du gesagt hast, ach komm, jetzt ist eh egal, scheiß auf alles, jetzt wird einfach nur gelacht, dann war es in Ordnung. Aber es hat ja keinen Mehrwert. Und bei so einem ernsten Thema, ich bitte euch, also AfD-Verbot ist ja nun wirklich ein ernstes Thema und da sind ja nun wirklich viele Leute, gerade aus der Bürgerlichen, überfordert mit der Frage, ne? Weil da echt Fragen sind, die nicht beantwortet werden, ne? Und wo die Bürgerliche sich dann unsicher ist, ne? Sollten Parteien andere Parteien verbieten dürfen? Ist es in Ordnung, Parteien zu verbieten? Wenn ja, warum und unter welchen Umständen? Und man kann das sehr, sehr gut abarbeiten und man kann das sehr, sehr gut erklären, indem man sagt, eine wehrhafte Demokratie muss zwangsläufig antidemokratische Parteien verbieten. Ansonsten ist es keine Demokratie. Ne? Dieser ganze Diskurs, ja oder nein, Verbot, ja oder nein, der ergibt gar keinen Sinn und sollte gar nicht von der Zivilbevölkerung geführt werden, weil das eine demokratische Instanz ist, die wir aus einem guten Grund haben. Wir haben aus einem guten Grund die Möglichkeit, antidemokratische Parteien zu verbieten. Wenn wir das nicht tun, dann kann die Demokratie abschaffen. Und das hatten wir bereits in der Weimarer Republik und das wollen wir nicht nochmal.
Darum wurden ja diese ganzen Parteiverbotssache auch deutlich geschärft. Genau. Also das keine Nachfolgepartei und so. Das ist schon alles, dass es da irgendwie Probleme geben würde, weil die würden sich einfach neu formieren. Nee, so einfach ist das halt.
Nee, die dürfen noch nicht mal einen neuen Verein gründen.
Die dürfen nichts in ein hypothetisches Szenario, in dem das passieren würde, wäre: Alle Menschen, die der Partei nicht angehört haben, aber das Weltbild hatten, müssten sich dann politisch aktivieren, um dann eine neue Partei, aber alle Bestehenden, sobald da irgendwie was Bestehendes ist, ist das schwierig. Die bestehende Infrastruktur darf nicht genutzt werden, um eine neue aufzubauen. Und damit ist dann alles, also es darf keine Verbindung entstehen und das ist dann schwierig.
Ja.
Das ist sehr schwierig.
Ich glaube, du darfst auch als ehemaliges AfD-Mitglied dann in dieser neuen Partei Mitglied sein.
Nicht.
Aber du darfst halt kein Funktionär gewesen sein oder so. Da gibt es sehr komplexe Vorschriften.
Sehr, sehr komplexe Vorschriften,
ja. Da kann man sich reinlesen, muss man aber auch nicht. Alles, was man, glaube ich, unterm Strich wissen muss, ist, es ist echt verdammt schwer für Höcke, sich irgendwie politisch zu engagieren.
Genau. Ja. Und das ist ja wichtig und richtig, dass Höcke sich nicht politisch engagieren darf. Ja. Der ist das, also das, und auch grundsätzlich diese Ambition einfach einzuschränken. Und das ist, du sagst es komplett richtig, das ist wichtig, dass man das mal beantwortet. Und vor allen Dingen auch erklärt, weil dann immer wieder falsche Informationen durch die Gegend fliegen und sagen, ja, aber wir hatten das ja 33 oder 34 hatten wir das ja auch und das hat nicht funktioniert und das funktioniert alles nicht und bla bla bla. Das ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. die Instrumente, die jetzt danach geschaffen wurden, die besonders danach geschaffen wurden, nachdem es schon einmal schiefgegangen ist, und wir wissen, was da passiert ist, das ist alles darauf ausgelegt, um solche Szenarien zu verhindern.
Ja.
Diese Machtergreifung, das Abschaffen der Demokratie durch die Demokratie. Das funktioniert nicht und das soll auch nicht funktionieren und dafür ist es ja gemacht.
Es ist auch völliger Unsinn übrigens, was da von einigen Leuten erzählt worden ist. Der Parabelritter hat dir das gesagt und ich bin mir ziemlich sicher, dass du da Gegensprech geleistet hättest. Ich weiß nicht, ob es Alex gewesen ist. Ich kann ihm da auch Unrecht tun, aber ich meine, bei dir gehört zu haben in dem Gespräch mit Alex, und ich weiß, dass du das nicht gesagt hast, weil so einen Schwachsinn würdest du nicht erzählen, dass die DAP verboten worden ist und dass sich dann einfach die NSDAP gegründet hat.
Nee, ich glaube nicht, dass das in einem Gespräch
stattgefunden hat. Ich glaube, das gehört zu haben. Ich müsste schon wirklich schwer auf den Kopf gefallen sein. Aber auch das ist falsch. Das ist nie passiert. So, die DAP wurde nie verboten. So, die DAP ist 1920 zur NSDAP geworden und 22 wurde die NSDAP wegen Republikfeindlichkeit in einigen Ländern, unter anderem in Preußen und allen voran, verboten.
Ja.
Aber das spielte gar keine Rolle, weil du eben damals noch nicht dieses Parteiverbot auf Bundesebene, weil es ja noch keinen Bundesebene Bund gab, hattest. Das ist ein demokratisches Werkzeug, das erst nach den Nazis überhaupt irgendwie verfassungsrechtlich festgesetzt worden ist. Eben weil man gemerkt hat, dass man so etwas braucht.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er das gesagt hat. Ich muss jetzt aber auch eingestehen, dass da teilweise, und ich glaube, dass da können wir jetzt einfach einen Übersprung machen. Ich habe ja ein Gespräch mit dem Parabelritter gehabt.
Genau.
Und ich hatte mehrmals das Gefühl, Dinge nicht zu verstehen.
Bruder, also, da stehst du nicht alleine da. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Also ich habe gewisse Dinge einfach nicht verstanden, einfach weil ich nicht den, weiß ich nicht, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich will mir da gar nicht, ich will mich da gar nicht als allwissend hinstellen, sondern ich habe manche Dinge einfach nicht gerafft. Und deswegen kann es sein, und das ist durchaus möglich, dass, wenn sowas gesagt wurde, das entglitten ist.
Ja.
Also, weil gewisse Zusammenhänge habe ich einfach nicht herstellen können und gewisse Aussagen auch einfach nicht verstanden. Und ich denke, das hat man auch gemerkt, weil ich bei gewissen Sachen dann dreimal nachgefragt habe. Nee,
du hast es gut geschlagen, sehr, sehr gut. Ich habe dir nicht geschrieben, ich wollte dir eigentlich noch schreiben, aber ich dachte mir, wenn ich dir jetzt schreibe, schon während des Gesprächs, dann ist das scheiße und danach habe ich es vergessen. Aber du hast dich tipptopp geschlagen. Ich fand aber auch Alex jetzt nicht besonders. Übrigens, falls du das hörst, ne, falls der Parabelritter das hört, dieses Denken, dass nur weil man dich kritisiert, man dich nicht leiden könnte oder dich als politischen Feind sieht oder so, das ist ja vollkommener Quatsch. Also das ist ja vollkommener Unsinn. Der Grund, warum glaube ich, Leute wie Stay oder ich oder andere Leute, die sich klar links positionieren, genauso wie du, da immer eine besonders enttäuschte Kritik äußern, ist, weil wir, glaube ich, so viel von dir halten. Also ich zumindest. Ich halte so viel von dem Parabelritter und hab gerade bei seinen Videos, die er über Parteien gemacht hat, ne? Erinnerst du dich an die Zeit? Wo er so
Über die
zur Bundestagswahl.
Ich glaube, er hatte so eine, ich weiß nicht, ob es zur Bundestagswahl war, aber ich glaube ja, das würde Sinn machen, wo er die jeweiligen Parteien angeschaut hat. Ja.
Genau, und dann hat er mit den Grünen gewartet bis nach den Wahlen, hat die CDU davor gemacht, die AfD hat er dann gemacht, hat ganz, ganz viele sehr, sehr gute Videos gemacht über Olaf Scholz. Der hat eine wirklich qualitativ sehr hochwertige Arbeit geleistet. Und spätestens seitdem halte ich halt unglaublich viel von ihm und habe das Gefühl, dass er sich ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt von so ein paar Internetleuten. Ne? Dass man, nur weil es ein paar Leute auf Twitter gibt, die aus einer verständlichen, aber teilweise auch drastisch drüberen Perspektive ihn vielleicht mit Worten wie Sexist oder so beworfen haben, dass er deswegen jetzt den Eindruck hat, okay, bei den Linken gewinne ich nichts, also muss ich jetzt gucken, dass ich am rechten Rand fische und da die Leute überzeuge. Ja? Hm. Und ich weiß nicht, ob er sich daran nicht langfristig die Finger verbrennt.
Hm. Ja?
Und das wäre sehr, sehr schade, weil, wie gesagt, nochmal, also ich persönlich, und bei dir ist das ja auch so, also weiß ich ja.
Ich habe das ja auch gesagt.
Ich habe absolut gar nichts. Ganz im Gegenteil. So, ich finde den Parabelritter, der ist persönlich sowieso, privat sowieso ein Top-Kerl. Und auch in seiner Arbeit, die er online tätigt, bietet er einen absoluten Mehrwert in der Vergangenheit. Und diese Enttäuschung, die sich da breit macht, ist, weil ich mehr erwarte. Weil ich, weißt du, was heißt, weil ich mehr erwarte? Weil ich weiß, dass er das sehr viel nicht besser, aber dass er das verständlicher und klarer und nicht wie so eine Qualle kann, ne? Dieses,
ja, das,
ich positioniere mich nicht, sondern ich versuche krampfhaft neutral zu sein und alle Seiten zu beleuchten und so. Das artet bei mir aus in Unverständnis in vielen Bereichen.
Ja.
Und ich verstehe das Ziel dahinter nicht und in medias res, ich kann es auch nicht verstehen. Ich habe bei dem Gespräch, das du hattest, haben wir dann ein Spiel gemacht, nach ungefähr 20 Minuten. Und zwar, lass uns einfach googeln, ob das überhaupt richtig verwendet wird. Und kleiner Spoiler, nee. Also, viele Wörter, die der Parabelritter benutzt oder benutzt hat in dem Gespräch, weiß nicht, ob es aufgrund von Schlafrausch gewesen ist oder sonst irgendwas, war einfach komplett falsch. Also es ist einfach komplett, kann man gar nicht verstehen. Also selbst wenn man die Wörter kennt, sind die so falsch verwendet, dass man es nicht verstehen kann. Also es gibt einfach gar keinen Sinn. Und jedes Mal, wenn du gesagt hast, Alex, ich verstehe dich einfach nicht, habe ich das 2 Sekunden vorher gesagt. Ich saß dann und dachte so, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich verstehe überhaupt nichts. Endpausiere ich und du sagst, Alex, ich verstehe überhaupt nicht, was du sagst.
Ja, nochmal, das ist auch wirklich, ich maße mir gar nicht an, das zu bewerten, was, wie, wann falsch benutzt wurde. Ich hatte gar nicht die Zeit, das zu bewerten, glaube ich. Nee. Ich habe das auch nicht nachgeguckt.
Das geht auch in einem Gespräch gar nicht, weil du
funktioniert nicht. Guck mal,
du gehst ja davon, der ist ja ein sehr intelligenter Mensch, ne? Ist ja sehr belesen, ist ja sehr intellektuell.
Ja.
Und wenn er dann Wörter verwendet, dann, und man die hört und man versteht das nicht, dann zweifelt man ja erstmal an sich. Ich ja auch.
Genau. Das habe ich auch. Ich habe das, ich hatte das dann die ganze Zeit. Ich habe dann noch, ich weiß, ich versuche gerade die Kerneckpunkte da so ein bisschen rauszunehmen. Ich hoffe, dass die, also warte mal, weißt du, das Ding ist,
ich habe mir ein paar Sachen sogar rausgeschrieben. Also, also sag du erst, aber ich habe ein paar Sachen.
Ja, also was mir nachträglich einfach immer noch ein bisschen komisch ist, ist, wenn der Parabelritter so viel Wert darauf, also Alex so viel, oder nee, ich sag Parabelritter, so viel Wert darauf legt, dass keine Meinungsbildung passiert oder dass er keine Meinung einbringt, warum er dann Meinungs-YouTuber verarbeitet. Also das verstehe ich immer noch nicht. Ich glaube, das ist so eine, die verstehen sich halt gut und ich glaube, das ist auch okay, wenn die sich gut verstehen, das ist ja in Ordnung und er dann sowas mit reinbringt, aber dann verstehe ich nicht, warum sowas gemacht wird, damit jemand einen Wikipedia-Eintrag vorliest, so wie ich meinte. Ja. Das war ja, gucken wir mal ins Dictionary, was es bedeutet.
Und dann noch mehr,
wer was dazu sagt.
Und ein bisschen persönliche Meinung war dann bei der Definition auch noch dabei.
Ja, ne?
Sehr,
genau, ein bisschen persönliche Positionierung.
Bisschen viel noch. Ich habe, was das angeht, habe ich mehrere Fragen, ne? Also die einfach offen geblieben sind. Das lag jetzt nicht daran, weil du die nicht gestellt hättest, sondern das lag daran, weil sie einfach nicht beantwortet worden sind. Die dringlichste Frage ist, wenn du keine Meinung transportieren möchtest, warum sagst du dann, dass deine Aufgabe es ist, die Leute am rechten Rand davon zu überzeugen, wieder auf den demokratischen Weg zu gehen? Das widerspricht sich miteinander. Also du kannst nicht sagen, ich möchte niemanden manipulieren und ich möchte keine Wahlempfehlungen geben. Und ich bin hier wie so eine neutrale Qualle, die niemanden beeinflusst. Und auf der anderen Seite sagst du, meine Aufgabe ist es, aufzuklären und zu beeinflussen. Weil das tust du. Wenn du nicht wertungsneutral an die AfD gehst und an Faschismus, was du nicht tust, weil du dich sehr häufig und bei jeder Gelegenheit klar dagegen positionierst. Das ist dann also keine wertungsneutrale Arbeit, die du leistest. Da ist eine Wertung dahinter, ein Weltbild. Und zwar das Simpelste, das man als Demokrat haben kann. Faschismus, blödi-blödi. Wenn du das hast und du machst Videos zur Aufklärung, dann ist das immer manipulierend. Und Manipulation ist insofern auch erstmal nichts Schlimmes. Ne? Wenn du Leute, und auch das finde ich, ist etwas, das ich wirklich mal klar sagen muss. Ich finde es in Ordnung, wenn es Leute gibt, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, AfD-Wähler von diesem Pfad wegzuholen. Das ist eine sehr noble Aufgabe. Eine Aufgabe, die ich nicht könnte. So, könnte das, ich kann das einfach nicht. Ich bin da eher so bei dir, ne? Ich sage, guck mal, für mich spielt es keine Rolle. Ich finde auch diese Diskursverschiebung, sind alle AfD-Wähler Nazis? Das war ja so der Punkt, wo ihr da gesagt habt, okay, da kommen wir einfach stay, da kommen wir nicht zusammen. Und ich so, ja, aber das ist auch die uninteressanteste, am wenigsten inhaltliche Frage, die gestellt worden ist. Weil es überhaupt keine Rolle spielt. Die Frage ist nicht, ob jeder AfD-Wähler ein Nazi ist, weil das ist einfach nur, das hat was mit einer persönlichen Positionierung zu tun. Wir können das nicht wissen, ob jeder AfD-Wähler Nazi ist. Und ob du das glaubst oder nicht, spielt auch gar keine Rolle. Was wir wissen ist, dass die AfD eine Faschopartei ist. Das wissen wir. Und deswegen ist es komplett egal, wer die wählt. Die Leute, die sie wählen, sind gefährlich, unabhängig davon, ob sie ein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben oder nicht. Und deswegen ist diese Diskursverschiebung zu den Wählern auch komplett irrelevant. Aber ich finde es nobel, wenn man sich zur Aufgabe macht, diese Leute aufzuklären. Weil da musst du ja schon quasi Sonderpädagoge sein. Mach das.
Ja.
Das ist sehr wertvoll. Das ist super. Ich vergleiche das immer mit Ausstiegsorganisationen wie Exit. Die sind ultra unterstützenswert. Da müssen wir sehr viel mehr Geld reinpumpen, sehr viel mehr Ressourcen reinpumpen. Und die Leute, die da arbeiten, sind absolute Ehrenmenschen. Das sind absolute Ehrenmenschen, die so wertvoll sind. Das kann man nicht oft genug betonen, wie wertvoll diese Menschen sind. Aber ich könnte es nicht.
Ja.
Und ich will es auch nicht. Und that's about it. Aber du kannst sie nicht hinstellen und sagen, ich möchte keine Meinung mit reinbringen, ich möchte niemanden zu irgendetwas überzeugen oder von irgendwas überzeugen. Mir geht es nur darum, die Informationen rauszuhauen. Das widerspricht allem anderen.
Tu mir mal einen Gefallen und führ mal einen 2-Minuten-Monolog. Ich gehe mich ganz kurz auf Klo und bin gleich wieder da.
Ich will den Alicia-Joe-Monolog kriegst du aber nicht, weil den möchte ich, dass du den mitbekommst.
Okay, ja, dann machen anderen Monolog. Ich bin gleich wieder.
Ja, da. Wir machen noch einen Monolog. Ich weiß gar nicht, über was ich hier reden soll. Über Fußball kann ich wahrscheinlich sprechen, 2 Minuten, aber es wäre relativ irrelevant. Ich glaube ja, Fußball ersetzt Religion so ein bisschen, ne? Als Opium des Volkes. Karl Marx hat ja mal gesagt, Religion ist das Opium des Volkes. Und ich glaube, dass Fußball das so ein bisschen ersetzt, ne? Also zumindest in Deutschland. Gestern war WWE Raw und da hat The Rock wieder der Mann ist unglaublich muskulös und hatte einen unglaublich imposanten Auftritt in seiner Final Boss Form. Und mein lieber Scholli, ich will gar nicht wissen, was der alles in der Apotheke stehen hast, um in dem Alter immer noch so dicke Arme zu haben. Der hat Arme wie ich Oberschenkel und ich bin schwer übergewichtig. Das ist wirklich eine verfickte Leistung. Das muss man erstmal schaffen. Ne? Ich würde wirklich persönlich jetzt einfach ganz gerne weitermachen mit dem Gespräch von Alicia Joe von Stay on Parabelritter, weil ich habe da noch einige sehr interessante Punkte und auch zu Alicia Joe habe ich noch einige interessante Punkte. Ich möchte es an euch. Ich war ein bisschen überfordert damit, dass Stay so offen gesagt hat, dass sie ein Token ist, weil das eine Aussage gewesen ist, die ich mich bislang noch nicht getraut habe zu sagen, weil ich es immer so ein bisschen nicht unfair, aber wie soll ich sagen? Ich fand es immer so ein bisschen harsch, weil ich glaube, dass zu einem Token-Dasein immer entweder eine Böswilligkeit der Person selber oder eine Instrumentalisierung einer politischen Gruppe benötigt wird. Und das habe ich beides bislang bei Alicia Joe noch nicht so hundertprozentig für mich bestimmen können, ob das jetzt da ist. Und deswegen habe ich es noch nicht gemacht, aber nachdem Stay das jetzt getan hat, mache ich das auch. Habe ich sie jetzt auch einfach einen Token genannt, weil das trifft es ganz gut und vielleicht öffnet ihr das so ein Stück weit die Augen, weil auch bei Alicia Joe ist das so, ich finde sie ja jetzt im Kern erstmal nicht unsympathisch. Ich glaube, sie ist ja im Kern einfach eine sehr liberal denkende, linke junge Frau, die wirklich versucht, informative Videos zu machen und mies zu recherchieren und vielleicht fehlt es ihr da einfach so ein Stück weit an dem bisherigen Zugang zu Bildung. Oder vielleicht überschätzt sie sich so ein bisschen in der Art oder im Ausbau ihrer eigenen Bildung. Moment, stopp. Bitte?
Ich bin wieder da.
Sehr gut. Das ist auch die Brücke, die ich jetzt bauen möchte. Ich habe so ein bisschen über Alicia Joes Token-Dasein gesprochen, weil das eine Aussage ist, die ich bislang noch nicht getätigt habe, weil ich mich das noch nicht getraut habe. Ne? Habe ich auch gesagt, ich war richtig so, uff. Also, ich meine, ich habe das Gleiche gedacht. Aber ich war immer an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann sie jetzt keinen Token nennen, weil ich denke, dass zum Token-Dasein entweder immer eine Bösartigkeit gehört, also entweder inszeniere ich mich selber als Token aufgrund von monetärem Interesse, also ich versuche halt so ein Crowdpleaser zu sein, oder aber ich werde instrumentalisiert von einer Gruppe. Ne? Das sind immer so die beiden Konditionen, die eine von beiden sollte da sein. Habe ich jetzt bei Alicia Joe noch nicht gesehen, aber nennen sie jetzt auch einfach einen Token, weil ich glaube, vielleicht öffnet ihr das so ein bisschen die Augen, der Wahrnehmung von Leuten, die jetzt nicht auf den Kopf gefallen sind. Weil man hat ja wirklich immer den Eindruck, dass sie versucht, so diesen, ähnlich wie der Parabelritter, diese intellektuelle Rolle anzunehmen. So dieses über alle Maßen erhaben. Ich stehe so über den Dingen und bin so eine ganz Intellektuelle, die mies recherchiert und die das Ganze ganz wertungsneutral hier einfach mal einortet. Und das,
ja, das ist ja natürlich nicht der Fall.
Und das ist sie ja einfach nicht, weil du musst dir überlegen, und das ist eine sehr, sehr gute Frage gewesen, wie kannst du einen journalistischen Anspruch der Neutralität an dich haben und dann die Frage nach einer Begriffsbedeutung beantworten mit 15 Sekunden, Amadeo Antonio Stiftung hat mir gesagt, das ist ein rechter Kampfbegriff und den benutzen sie selber nicht und deswegen haben sie da keine Definition. Und Alicia Joe. Also du tust ja dann damit so, als wäre die Amadeo Antonio Stiftung und Alicia Joe auf dem gleichen Level.
Auf dem gleichen Level, ja.
Und das ist einfach nicht so. Das stimmt einfach nicht.
Zumal man sagen muss, also in meinem Verständnis, so habe ich das halt auch, so habe ich das jetzt, also widersprecht mir bitte, wenn das jetzt bei anderen Leuten angekommen ist. Für mein Verständnis wurde sie halt als die Gegenpartei genommen und ich weiß nicht, also zumindest kam das bei mir so an. So, da wurde halt gesagt, und das ist das jetzt ein bisschen komisch, aber ich spreche das einfach mal aus. Wer ist denn die Gegenpartei der Amadeo-Antonio-Stiftung?
Der dritte Weg.
Ja, und das ist halt komisch. Also, ich verstehe nicht. Also, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das habe ich aber gefragt und er meinte, ja, das ist halt, weiß ich nicht. Ich kann mich gar nicht an die Antwort richtig erinnern.
Nee, war auch eine Quallenantwort. War so, man hat sich versucht rauszuwieseln, wie Olaf Scholz. Weil die Amadeo-Antonio-Stiftung ist aus einem einzigen Grund bei den ganzen Meinungs-YouTubern unten durch. Und der hat nichts mit der Amadeo-Antonio-Stiftung zu tun. Denn die Amadeo-Antonio-Stiftung hat vor einem halben, dreiviertel Jahr, glaube ich, war das, hat sie relativ klar Stellung bezogen bei dem Shuyoka Kuchen-TV-Zeug.
Oh Gott.
Ne? Okay. Da hat sie gesagt, also da hat die Amadeo-Antonio-Stiftung Mobbing-Strukturen aufgearbeitet, hat Gamergate referiert und hat das misogyne Verhalten von Kuchen-TV zur Schau gestellt. Und völlig unabhängig, was man von Shuyoka hält und was man von ihren Aussagen hält und was da so alles bei rumkommt, das spielt alles gar keine Rolle. Aber das Verhalten der Gegenseite war misogyn. Und man kann es antifeministisch nennen, wenn man das möchte. Und die Einordnung der Amadeo-Antonio-Stiftung war jetzt nicht falsch, ne? Aber völlig unabhängig von diesem einen Thema kannst du die Amadeo-Antonio-Stiftung und die Arbeit dieser Stiftung nicht auf die Positionierung in diesem Thema reduzieren. Und dann sagen, ja gut, ich mag die nicht. Dafür sind die einfach too big. Was Antirassismus, Antisemitismus, was Arbeit gegen Rechts angeht, ist die Amadeo-Antonio-Stiftung seit Jahren, Jahrzehnten eine Instanz in Deutschland.
Ja.
Und das kannst du nicht anhand von dieser einen Aussage jetzt so tun, als wären das irgendwelche Spinner, die von nichts eine Ahnung hätten. Kannst du nicht machen. Und wenn die dir sagen, ey, pass mal auf, also woke, rechter Kampfbegriff, der Begriff an sich hat im deutschsprachigen Raum keine klare Definition, wird auch nie eine haben, weil er eben instrumentalisiert wird von rechten Quatschköpfen, die damit Feindbilder markieren.
Die Aussage, ich glaube, das Unglückliche ist, dass der Pressesprecher sich hätte noch klarer positionieren oder noch klarer ausdrücken können, denn er hat gesagt, wir benutzen den Begriff woke nicht und ich habe für dich auch keine Definition dazu. Das ist das, was er geschrieben hat. Er hätte vielleicht auch begründen können, warum er das nicht benutzt oder warum sie das nicht benutzen. Das hätte geholfen. Ja. Denn aus diesem Grund, und ich denke, das ist jetzt ein Kommunikationsproblem, aus diesem Grund, also damit hätte man den Zusatz von wegen, ja, hier übrigens ist eine Meinungs-YouTuberin, die sagt euch, was das bedeutet. Und so, gut. Ne? Ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Da muss man auch sagen, denn in der Antwort steht nicht drinne, in der Antwort von der Amadeo-Antonio-Stiftung steht nicht drinne, dass es ein rechter Kampfbegriff ist.
Nee?
Da steht da nicht drinne. Nee, steht nicht drinne.
Ja, dann sind die.
Kannst ja gerne nochmal zurückgehen.
Ja,
dann kannst
du gerne nochmal zurückgehen. Mag sein. Vielleicht lese ich da auch immer zu viel rein, weil ich ja mit dem Begriff ungefähr genauso umgehe, ne? Also ja, vielleicht, weil das ist ja dieser
Kultur. Es ist auf jeden Fall keine linke Selbstbezeichnung.
Ja, dieser Kulturkampf, der geführt wird, ne, der ist ja wirklich einfach nur noch ermüdend. Und ich glaube, wenn du bei der Amadeo Antonio Stiftung arbeitest und da aktiv bist, dann wirst du einfach, also du hast ja gar keine Zeit mehr, dich um die wirklich ernsten Themen zu kümmern. So, du wirst ja wahrscheinlich irgendwie den ganzen Tag damit verbringen, irgendwelchen Trotteln erklären zu müssen, dass Transmenschen jetzt nicht hinter deinen Kindern her sind oder so, weißt du, das ist ja so ein mies, einseitig geführter Kulturkampf, dass du da echt keinen Bock drauf hast und vielleicht haben die dann auch vom Parabelritter einfach mehr erwartet. So, vielleicht war das so, oder vielleicht haben die gedacht, die können mit dieser flapsigen, kurzen Antwort ihre Position sehr klar machen. Das hat bei mir geklappt, aber vielleicht hast du recht und man hätte da vielleicht ein bisschen nochmal zwei Sätze mehr zu schreiben können.
Genau, zwei Sätze zusätzlich hätten gereicht, damit man sagen kann, ey, das ist, wir benutzen das nicht.
Weil
da gibt's irgendwie, weil genau. ist rechter Kampfbegriff, gibt halt keine klare Definition, die Leute wissen nicht, was es bedeutet. Und alles, was nicht CDU und AfD ist, ist halt woke.
Es ist ja noch perfider. Also die Leute wissen ja nicht nur nicht, was das bedeutet, sondern das ist gewollt, dass niemand weiß, was das bedeutet. Ja, genau.
Es soll vage sein, damit es alles einschließt.
Genau, du sollst
damit der Veganer, der Elektroautofahrer, der Fahrradfahrer, damit der sich für gegen Rassismus einsetzt, der für transidentitäre Rechte kämpft, all diese Sachen, alle zusammen gleichzeitig diskriminiert und angefeindet werden können.
Rob Bubble hat das in seinem Video zu den Woken, hast du das gesehen? Mit Sicherheit hast
du das gesehen. Ja, habe ich gesehen.
Hat er gezeigt, wohin der Weg in Amerika gegangen ist, dass Fox News und andere noch weiter rechts stehende Berichterstatter Woke einfach nur als Füllwort nutzen und alles ist Woke. Und da geht's gar nicht mehr darum, irgendetwas zu kritisieren. Da geht's nicht darum, tatsächlich diesem Wort eine Bedeutung zu geben, sondern da geht's darum, Feinde zu markieren. So, genau. du hast die Leute sind so gezüchtet und so gebrainwashed, dass sie ihre eigenen Feindbilder als woke bezeichnen, völlig unabhängig, welche das sind, ob das Schwule sind, ob das Transmenschen sind, ob das Vegetarier sind oder Elektroautofahrer oder Veganer. Alles ist woke.
Solarmodul, Bau, irgendwas, alles woke.
Ja. Anzeigenhauptmeister, völlig scheißegal, alles ist woke.
Ja.
Und das gewollt, weil man damit Feindbilder markiert. Wenn die sich hinstellen und sagen, der ist woke, dann haben eine Million Menschen in Amerika eine Million unterschiedliche Feindbilder in ihrem Kopf und wissen ganz genau, aha, so einer.
Der eine.
Und das wird in Deutschland auch gemacht. Also im deutschsprachigen Raum sind wir auch auf dem besten Weg, wenn nicht sogar schon da. Ich glaube, wir sind mittlerweile fast da, dass Woke einfach ein Füllwort ist, um ein Feindbild relativ easy zu markieren.
Woke hat einfach Gutmensch ersetzt.
Genau. Aber Gutmensch war zu unkonkret. Das Gutmensch ist ein Ersatz, ne? Also linksgrün versifft, Social Justice Warrior, Gutmensch, das meint alles das Gleiche.
Ja,
aber genau. Woke ist noch signifikant.
Allumfassender.
Ja, das ist noch gefährlicher, weil das ein so luftleerer, inhaltsbefreiter Begriff ist, dass und der ist ja auch sehr, der ist ja flapsig gesagt. Ne?
Ja.
Die Woken wieder.
Genau.
Der Wokismus. Das ist Woke. Die sind Woke. Und das fand ich mega interessant. Und da hat er sich in meinen Augen auch sehr, sehr von einer sehr schlechten Seite gezeigt, der Parabelritter. Du hast ihn auf sein Zitat angesprochen, dass seine Meinung zu Woken ja relativ klar sei. Und das ist eine Formulierung, die in der heutigen Zeit relativ eindeutig zu interpretieren ist. Wenn du sagst, also meine Meinung zu den Woken ist ja klar. So, dann, weil du damit eben diesen Kampfbegriff benutzt, kann das ja nur eine negative Meinung den Woken gegenüber sein. Das ist ja immer so. Leute, die jetzt, benutzt den Begriff jetzt selber, aber nur der Einfachheit halber. Wenn du jemand bist, der, sagen wir mal, progressiv denkt und der auch über die Maße und über die gesellschaftliche Norm hinaus progressiv ist und selbst wenn du jemand bist, der oftmals über die Stränge schlägt, ne? Selbst wenn du jemand bist, der sagst, wir dürfen Woke nicht benutzen, weil Woke kulturelle Aneignung ist, das gibt's auch. Aber selbst wenn du das bist, dann sagst du nicht, meine Meinung zu Woke ist klar. Sondern dann sagst du, ich benutze dieses Wort nicht ernsthaft. Und ich würde mich selbstbezeichnend nie so nennen.
Genau, es gibt keine linke Selbstbezeichnung
gibt daraus. Gibt es nicht. Ja. Ne? Ist mir auch nicht bekannt. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es da Leute, die sich so nennen, aber mir ist keine Gruppe bekannt, die sich Woke nennt. Und weil er das so gesagt hat, muss er ja, und da hast du ihn sehr schön festgenagelt, müsste er ja eine Definition haben von dem Begriff. Und seine Antwort ja, war ja, aber genau das sollte das Video ja beantworten. Und sorry, aber hat es nicht. So, deine Position zu dieser ganzen Geschichte ist in keiner Silbe irgendwie klar geworden. Und man ist auch nicht schlauer aus dem Video rausgegangen, als man reingegangen ist. Diese Pendelscheiße, die kann man sich wirklich mal gehörig in den Arsch knallen, ey, ganz ehrlich. Dieses, man muss, das Pendel schwingt zu weit und man muss es jetzt.
Ja, das war, ich habe immer noch, ich weiß immer noch nicht, was ich. Er meinte, Alex meinte dann, das ist einem kulturell.
Ne? Ja, der meint damit, wir müssen das Pendel aufhalten und zwar genau an dem Punkt, wo wir Schwule nicht mehr auspeitschen.
Ja, also das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also ist auf jeden Fall nicht links rutsch gemeint. Das habe ich, ja, das ist eine klare Positionierung gewesen. Wofür ich auch dankbar bin, weil ich das dann besser, noch ein bisschen besser einordnen konnte, aber mit kulturell kann ich schon wieder nichts anfangen. Mit der Entwicklung der Gesellschaft.
Was
er damit
meint, ist, dass wir gesellschaftlich, was Menschenrechte angeht, was der Sprechraum oder die Bühne für Marginalisierte angeht, dass wir da sehr viel weiter sind als noch in den 80ern oder 90ern. Und das stimmt ja, ne? So Gesellschaften entwickeln sich gerade in den letzten 20 Jahren entgegen der politischen Bühne eher linksprogressiv weiter. Mhm. Und das hat ja was ein bisschen mit Multikulti, Globalisierung, Internet und so zu tun. Weißt du, wir sind alle vernetzter, wir kriegen alle ein bisschen besser mit, was so passiert. Marginalisierte haben sehr viel mehr Bühne und können sehr viel mehr über ihre Probleme sprechen. Und wenn ich Marginalisierte meine, ich jetzt nicht die Gruppe von 400 Leuten, die irgendwo einen Twitter-Account haben, sondern ich spreche tatsächlich über große Gruppen marginalisierter Menschen, die in den 90ern auch noch keine Aufmerksamkeit bekommen haben, ne? Sei es sowas wie Asylbewerber, ne? Sowas sehr Simples. Und da sind wir sehr viel besser geworden. Ne? Das muss man ja einfach sagen. Was Rechte von Menschen angeht, Grundrechte von Menschen angeht, sind wir in Deutschland sehr weit vorne. Ne? Und immer noch zu weit zurück für meinen Geschmack, aber sehr viel weiter als in den 80ern und 90ern. Und das meint er. So, und ich glaube, dass die alle Angst haben vor dem akademischen Diskurs, der normalerweise hinter verschlossener Tür passiert ist. Ich versuche das mal zu erklären, weil ich glaube, das ist wichtig, um zu verstehen, wie Gesellschaften sich weiterentwickeln. Du hattest schon immer eine akademische Linke. Immer. Schon immer. Die gab's schon immer. Und die haben sich schon immer mit den dümmsten Themen beschäftigt. Die haben schon immer darüber gesprochen, ob Bauchtaschen kulturelle Aneignung sind. Das ist, schon immer ist das passiert. Aber es ist nie öffentlich passiert. Sondern immer in irgendwelchen Hinterräumen. Und dann gab es mehrere Filter, die dann aussortiert haben, was gesellschaftsfähig sein könnte und was nicht. Du hattest irgendwie drei Trottel, die in dem Hinterzimmer gesessen haben und die sich einen Kopf um Gott und die Welt gemacht haben und dann diesen Gedanken nach draußen gefurzt. Und dann gab es mehrere Instanzen, die immer so peu à peu kamen und immer so ein bisschen weiter zur Bürgerlichen gegangen sind. Und wenn es dann da gelandet ist, dann war es etwas, das dann akzeptiert worden ist. Bestes Beispiel, wir sollten Schwarze nicht mehr in Ketten legen. Das ist ein Gedanke, der in der akademischen Linken entstanden ist. Und dann hat irgendeiner gesagt, Moment mal, Schwarze in Ketten, nicht so geil. Lass den Gedanken mal nach draußen furzen. Und dann kam die nächste Gruppe und die hat gesagt, eigentlich eine coole Idee. Und dann kam die nächstgrößere Gruppe und die hat gesagt, eigentlich eine coole Idee. Und dann ist es immer so weitergegangen, bis wir dann irgendwann an dem Punkt waren, dass die Gesamtgesellschaft gesagt hat, erst erschießen wir Martin Luther King und dann ist es auch für uns okay. Und dann, und diese Filter gibt es nicht mehr, weil das Internet da ist. So, es beteiligen sich jetzt sehr viel mehr Leute, die sehr viel ungeeigneter sind für diesen akademischen Diskurs, an diesem akademisch-linken Diskurs. Also Leute kommen um die Ecke und sagen, wir sollten Cola-Dosen nur noch mit Regenbogenflaggen verkaufen, weil das für mehr Toleranz sorgt. Und das ist ein in den luftleeren Raum geschossener Gedanke, der jetzt öffentlich stattfindet und der von Leuten instrumentalisiert werden kann, um zu zeigen, wie dumm linke Werte sind.
Ja.
Das ist Woke.
Ja. Das haben wir ja, ich glaube, wir hatten da letzte Woche schon drüber gesprochen, dass diese Debatten nicht mehr hinter verschlossenen Türen stattfinden, so wie in der Vergangenheit, sondern dass jetzt halt im öffentlichen Raum ist. Und aufgrund der Tatsache, dass das so ist, wird es instrumentalisiert von Leuten, die halt sich grundsätzlich gegen die Bewegung aussprechen wollen, Und wenn man darauf reinfällt, ist das halt schlecht.
Ja, ja,
ja. Ja, das ist halt grundsätzlich eine sehr unangenehme Sache.
Man muss sich immer die Frage stellen, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Prüfinstanz für einen selbst, ne? Weil ich bin da ja auch, also wir entwickeln uns ja alle mit der Gesellschaft. Und man muss erstmal lernen, wie man mit all diesem Scheiß umgeht. Für mich persönlich ist ein sehr guter Umgang mit der ganzen Geschichte. Weil, ganz ehrlich, jetzt mal offen und transparent, für mich ist auch sehr viel sehr drüber. Aber ich konfrontiere mich dann immer gezwungenermaßen mit dem Gedanken und dieser Prüfinstanz, spielt das überhaupt eine große Rolle? Und die Antwort ist jedes Mal nein. Wenn ich irgendwas höre, was ich als absurd empfinde im ersten Moment, dann gucke ich, gibt es irgendeine größere Gruppe, die das fordert? Ja. Oder ist das ein in den Raum geblasener Gedanke,
der keine Mehrheit
der jetzt aufgrund
der keine,
von Social Media Dynamiken und Algorithmen nach vorne gepusht worden ist.
Ja, so wie Gronkh ist rechts.
So wie Gronkh ist rechts zum Beispiel, ne?
Ja, genau.
So, Gronkh ist rechts ist keine Einschätzung von irgendeiner relevanten Gruppe an Menschen, die links sind. Sondern es war eine Moderatorin eines 300 Average Streamers, der einmal genannt worden ist, ne?
Ja.
So, und der wurde so groß und hochgeblasen, dass die Leute dastehen und sagen, aha, die Linken denken ja sogar, dass Gronkh rechts ist.
Ja.
Ja, und das ist Quatsch. Ne? Das ist
Unsinn. Ich habe noch eine Sache, über die wir unbedingt reden müssen. Bitte. Das kann ich nicht aufschieben tatsächlich, weil wir sind zwar schon sehr weit, aber ich war auch ganz kurz weg, deswegen mache ich das jetzt einfach. Hast du von diesem komischen rechtsextremen Twitter-Space, hast du das mitbekommen?
Über Shuyoka.
Ja. Ja. Holy shit. Ja. Also kurz für euch zum Abholen. Da ist eine, Twitter ist ja, oder ehemals Twitter, jetzt X, ist ja jetzt zu einer verschwörungsideologischen Vollsuff-Plattform geworden, bei der man bei der man $8 ausgeben kann, um sich als jemand auszugeben, der irgendwie relevant genug ist, um verifiziert zu sein.
Genau.
Diese Vollsuff-Plattform wird geführt von den wahrscheinlich größten Narzissten und Verschwörungstheoretiker auf diesem Planeten mit dem größten Geldbeutel.
Im Vollsuff auch.
Auch im Vollsuff.
Auch im Vollsuff.
Also sicherlich kann man sagen, dass das alles ein bisschen schwierig ist. Auf jeden Fall hat auf dieser Plattform ein Twitter oder X-Space, ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, ein Twitter-Space stattgefunden, ja. Also so ein Gruppencall. Und da haben sich Martin Sellner und andere Rechtsextreme zusammengefunden und haben darüber gesprochen, was sie so von gewissen Influencern halten. Und da unter anderem eben auch von Shuyoka, die da einiges abbekommen. Also ist total verrückt eigentlich, ne? Was da aber noch gefallen ist, sind halt so ein paar Aussagen. Weißt du, was da geredet wurde?
Nein.
Krass. Ja, da sind ein paar andere Aussagen noch gefallen. Also, um das mal sinnbildlich, ich kann es jetzt nicht zitieren, zusammenzufassen, wurde darüber gesprochen, dass KuchenTV zu feige ist, sich endlich rechts zu positionieren. Der soll doch endlich mal eine stabile rechte Position haben. Ich glaube, das kam von Sellner persönlich. Mhm. Das sollte große Warnsignale aussetzen an den betreffenden Creator, wenn da so, also wenn da die Wahrnehmung war eher, ja, der macht manchmal Positionen und so und bla bla bla, das ist okay, aber er ist halt nicht, er muss sich endlich klar rechts positionieren, so in diesem Sinne. Mhm. Das ist ja sehr bitter. Also kurz, ganz schön krass. Hand of Blood war Thema, was mich überrascht hat, als ich es erfahren habe. Aber Hand of Blood war Thema und Martin Sellner meinte dazu, dass er ihn sehr sympathisch findet und er glaubt, dass er mit dem reden kann, um ihn von seinen Positionen zu überzeugen.
Ja.
Auch sehr crazy. Und das muss man auch mal sagen, weil wir gerade von dieser Antonio Amadeo Stiftung gesprochen haben, es kam im Sinne der Zusammenfassung, setze ich es jetzt einmal so zusammen, es wurde darüber gesprochen, wie dankbar oder wie cool das eigentlich ist, dass es Content Creator wie Jay Riddle und so einen Scheiß gibt, die sich an dieser Shuyoka-Thematik so ein bisschen abarbeiten konnten und davon profitiert haben. Und das war ganz weird, Alter. Ist ganz, ganz weird. Ganz, ganz, ganz crazy. Und da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ich hab das nicht alles im Kopf, weil ich habe das auch nur zusammenfassend gelesen. Ne? Ich habe mir die Scheiße wirklich nicht reingezogen. Also das Einzige, was man verspürt, ist, wenn man Martin Sellner hört, sollte ein großes eine große, große, große Abneigung sein gegenüber Demokratiefeinden und diesen Hurensöhnen. Es ging wohl auch darum, sich bei Shuyoka zu bedanken dafür, dass sie Rechtsextremismus und rechtskonservative Position so attraktiv macht,
ja,
aufgrund der Art und Weise, wie sie ihre Debatten führen.
Genau.
Und das war schon echt hart. Ja. Das war schon echt hart.
Ich, zwei Sachen.
Hm.
Bei mir gibt's nie Raum für rechte Propaganda. Und das ist genau das.
Die
Leute stellen sich hin und ich will das so klar wie nur irgend möglich machen. KuchenTV, du bist ein riesiger Trottel, aber du bist kein Rechtsextremist. Und niemand, auch kein Linker, sollte sich jetzt irgendwie berufen fühlen, diese Worte von Sellner in irgendeiner Form ernst zu nehmen. Das sind Rechtsextremisten. Die sind sehr schlau. Wir denken immer, dass Nazis dumm sind. Und wir kennen auch alle nur dumme Nazis. Aber bedauerlicherweise sind die Strippenzieher hochintelligent. Und Sellner gehört dazu. Das ist ein Demagoge, der wurde geschmiedet. Ich weiß nicht, ob der so geboren worden ist, aber der ist sehr intelligent, der ist sehr wortgewandt, der ist sehr charismatisch, der ist gut aussehend. Das ist ein Aushängeschild. Und wenn der sich hinstellt und sagt, KuchenTV, Kamerad, positionier doch endlich, mach doch endlich mal. Nehmt das nicht ernst. Der spielt. Das ist ein rechtsextremes Spiel. Der versucht, Strippen zu ziehen. Aber bei einer Sache hat er recht. Und zwar, dass der gesellschaftliche Kulturkampf gegen die Woken und gegen Leute, tut mir leid, Shuyoka, gegen irrelevante Leute wie Shuyoka geführt wird, dass da so eine Aufmerksamkeit drauf geworfen wird, ist schädlich. Und wir dürfen niemals den Fehler machen und jetzt sagen, Hand of Blood, positionier dich jetzt endlich. Martin Sellner hat gesagt, du bist sympathisch, das darf man nicht zulassen. Nein, wo kommen wir denn hin? Wenn alle Leute, die von Martin Sellner als sympathisch bezeichnet werden, für uns zu Feinden werden, seid ihr blöd oder was?
Ja, das wäre dann problematisch.
Aber geben wir den Leuten viel zu tun. Das habe ich gelesen. Ich habe gelesen, man sollte sich Gedanken machen, wenn ein Martin Sellner dich als sympathisch bezeichnet. Ich sagte, nee, muss man sich keine Gedanken machen.
Der sagt das ja um genau diesen. Er sagt das ja genau um diesen Abtrennungseffekt zu erzeugen. Ja. Also um diese Antipathie hervorzurufen, die für nachvollziehbare Antipathie, aber da muss man drüber stehen.
Ja.
Also wenn der sagt, hier, die sind cool und die sind cool, dann ich kann mir vorstellen, mit dem kann man toll reden, heißt das ja auch, der hat nicht mit dem geredet. Der schwurbelt sich da was zurecht.
Ja.
Der würde wahrscheinlich auch nicht mit dem reden. All diese Sachen sind hypothetische Szenarien, an denen nur...
Hand of Blood wird niemals mit Martin Sellner reden.
Nee, auf keinen Fall, das wird nicht passieren.
Never ever. Wenn er mit denen reden würde, dann würde er sagen, was bist denn du für ein Nazi-Trottel, verpiss dich.
Oder? Außerdem würde das ja auch bedeuten, macht man sich mal nichts vor, außerdem würde es ja auch bedeuten, wenn der Sellner irgendwo sitzt und er sagt, ja, der Dekadent, der ist vielleicht gerade ein bisschen links verwaschen, aber wenn ich mit ihm rede, dann könnte der schon ein sympathischer kleiner Ire sein. Ne?
Ja, ja.
Das würde ja auch bedeuten, dass ich dann in
so eine weirde Position gelange, wo ich mich positionieren muss. So, nein, tue ich nicht. So, nee, aber wo man drüber sprechen muss, ist halt die Pipeline, die tatsächlich existiert. Und das ist eine Pipeline nach rechts. Und die wird von Leuten wie Jay Riddle bedient. Unbewusst oder bewusst spielt dabei keine Rolle, weil das Resultat ist entscheidend. Wenn du den gleichen Kulturkampf bedienst, ausschließlich, dann machst du Fehler. Und Jay Riddle sagt immer, er ist in der Selbstwahrnehmung links. Ich bezweifle das, dass der überhaupt politisch gebildet ist.
In ironischer Weise hast du das gelesen? Ich habe das, ansonsten verlinke ich dir das nochmal. Die Zeit hatte so eine Datenanalyse der Selbstdarstellung oder Selbstwahrnehmung von AfD-Wählerinnen und Wählern. Ja. Und dass da Leute sich als links bezeichnen, ist irre. Das passiert, das ist wirklich so.
Ja, ja. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass der rechts ist. Ich glaube nicht, dass der links ist. Ich glaube nicht, dass der gebildet ist. Das ist ein Trottel. Der Bruder, der sagt, er ist links und der sieht ein Bild von Alice Weidel und sagt, wer ist denn das? So, sorry, aber es tut mir sehr leid, geh Videospiele spielen oder sonst irgendwas, aber halt dein Maul, wenn es um gesellschaftlich-politischen Diskurs geht. Wirklich, bilde dich oder halt einfach dein Maul. Mit den Inhalten, die er allerdings macht, bedient er eine Pipeline nach rechts. Und warum? Ich will das erklären, weil das darfst du nicht... Da muss ich auch wirklich sagen, danke Parabelritter, weil viele Dinge sehen wir einfach als selbstverständlich, dann erklären sie aber nicht. Deswegen will ich kurz erklären, warum es eine Pipeline ist. Mhm. Wenn du als Zuschauer Interesse daran findest, auf Shuyoka einzuprügeln, weil die gendert oder weil die Transmenschen cool findet oder sonst irgendwas und du das ins Lächerliche ziehst und du dann einer von 100 bist, die dieses Jay Riddle Video sehen und dann bei einem Rechtsextremen landen, der das gleiche Thema behandelt, auf eine sehr viel schärfere Art, mit dann tatsächlich geschlossenen rechtsextremistischen Weltbildern, dann findest du Anschluss über dieses eine Thema. Na? Das ist jetzt, das ist etwas, das Rechte schon immer instrumentalisieren. Die versuchen Anschluss zu finden. Das haben die schon immer gemacht und das werden die auch immer machen. Bestes Beispiel, Corona.
Nazis. Ja, eigentlich allem. Alles, was oppositionell verarbeitet werden kann. Die Proteste der Landwirte waren jetzt das Letzte.
Ja, ja.
Die Sachen mit den Protesten der letzten Generation, auch sehr, sehr viel.
Genau.
Das mit Corona, dass die auf den Demos waren. Alles, was oppositionell instrumentalisiert werden kann, was gegen das System ist, gegen die Regierung, wird von ihnen bedient, damit die Leute sich anschließen.
Richtig. Und wenn in meinem Kopf ist, wenn in meinem 15, 16, 17, 18-jährigen Kopf ist, haha, die Woken, das ist ja mega witzig und ich habe da schon Jay Riddle zugehört und KuchenTV und das ist alles sehr, sehr witzig und sehr, sehr lustig und ich dann irgendwie auf ein Video von einem tatsächlich Rechtsextremen komme, der das gleiche Thema bedient, herzlichen Glückwunsch. Und ich kann dir eins sagen, die Rechtsextremen rund um Sellner, die werden sich in den Arsch speisen, die letzten 13 Monate nicht bereit sind, dieses Loch gefeuert zu haben. Weil das ist ein anschlussfähiges Loch, mein lieber Herr Gesangsverein. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen und sagen, Sellner hat jetzt diese Worte gesagt und diese Menschen erwähnt und deswegen sind das auch Feinde und der hat ja recht mit dem, was er sagt. Nee, hat er nicht. Martin Sellner hat mit nichts recht. Ja. Der hat mit gar nichts recht. Das ist rechte Propaganda. Das ist ein gefährlicher Demagoge. Der sollte niemals ernst genommen werden mit nichts, was der sagt. Und der wird alles tun, um neue Köpfe für seine weirde menschenfeindliche Ideologie zu gewinnen. Und da darf man nicht, das wie gesagt, ich finde das sehr interessant und ich finde es nicht verwunderlich, aber mir ist es auch scheißegal. So, ich würde mich jetzt niemals hinstellen und sagen, also Hand of Blood, jetzt ist der Moment gekommen, sich gegen rechts zu positionieren.
Es geht um die Einordnung.
Ja, ja, ja.
Was da gesagt wurde.
Du machst so einen tollen Job, musst du das auch wirklich mal sagen, du machst so einen tollen Job mit politischer oder gesellschaftlicher Aufklärung und Verarbeitung von Medien, Alter, das ist in Twitch Deutschland führend. Komplett.
Ich werde schon wieder rot wie die rote Sonne.
Ja, nee, aber das musst du einfach mal sagen. Das ist ja so, welchen Twitch-Streamer kennst du denn, der 10.000 Leuten jeden Tag erklärt, wie man Nachrichten zu lesen hat. Und das heißt nicht, dass das entmündete Trottel sind, denen man das erklären muss, aber das ist so ein Weltschmerz, der auf den Schultern aller Menschen lastet.
Das ist wirklich krass.
Ich verstehe jeden arbeitenden Menschen da draußen oder studierenden Menschen, der für den das zu viel ist, der einfach überfordert ist mit all der Scheiße, die auf ihn geworfen wird. Und deswegen ist es gut, wenn jemand, der das Privileg hat, sich die Zeit nehmen zu können und der ein gutes Leben hat, wenn dieser Mensch dann einmal am Tag humoristisch die Leute an die Hand nimmt und sagt, komm, wir lesen jetzt Nachrichten zusammen. Das ist das Beste, was man machen kann.
Ja, Nachrichten sind tatsächlich auch cool. Also natürlich neben der Tatsache, dass es auch schreckliche Nachrichten gibt, aber manche Dinge zu wissen und so und sich darüber zu unterhalten, es ist nicht alles so scheiße, wie man glaubt.
Abonniert Meinungsmacher. Ist wirklich einer meiner Lieblingskanäle geworden, weil auch ich nicht mehr alleine Nachrichten lese. Ich finde das einfach sehr viel besser, wenn man das mit einem bekannten Gesicht macht, der einem das vorliest und wo man das einfach ein bisschen auf dem zweiten Bildschirm runterlaufen lassen kann und das ist einfach tipptopp.
Tipp, top, tap, wir sind in Überlänge, aber ich bin ja auch ein bisschen weg gewesen gerade. Also, wenn du nichts mehr hast.
Nee, ich hab nichts mehr. Scheiß auf Sellner, scheiß auf die Rechtsextremen. Geht euch alle verpissen, ihr Nazi-Schweine. Und hört nicht auf die.
Ja, auf jeden Fall. So, dann vielen Dank fürs Zuhören heute. Das war die 329. vielleicht eigentlich mehr, also 329. Ausgabe. Meinungsmache, deren Name wir noch nicht genannt haben. Also wir machen das immer, wenn wir das Video oder wenn wir die Aufnahme abgeschlossen haben.
Das heißt die Folge heute.
In Medias die Folge. In Medias Res. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass ihr gesund bleibt und gesund seid. Und wenn das alles gewährleistet ist und wenn nicht, dann gute Besserung. Bis nächste Woche. Tschüss, Karl.